Willkommen bei einer neuen Folge von Zwischen Tür und Himmel, dem IDEA-Podcast, in dem es um deine Glaubensfragen geht. Und heute geht es um eine Rückfrage, die uns erreicht hat. Wir haben in Folge 9, glaube ich, darüber gesprochen, kann ein Christ auf der Erde komplett heilig sein? Aber die Frage ist jetzt, was heißt eigentlich heilig und heilig sein und Heiligung? So viele Begriffe und so eindeutig scheint das gar nicht zu sein, was in der Bibel damit gemeint ist. Ich spreche mit Joel White, dem Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Hallo Joel.
Hallo, schön, dass wir wieder sprechen.
Wir sitzen heute zum ersten Mal in deinem neuen Büro.
Ja, das stimmt.
Und fragen gleich so eine tiefgehende Frage. Was bedeutet in der Bibel heilig sein?
Ja, wenn man diesen Begriff betrachtet, ist es wichtig, zunächst einmal zu wissen, woher es kommt. Und zwar, das kommt ursprünglich aus dem Alten Testament, aus dem Jüdischen und ist im Grunde genommen eine Bezeichnung dafür, dass etwas abgesondert ist. Das heißt, es gab Opfer, es gab Gaben, die man in den Tempel gebracht hat und heilig war der Begriff, der das bezeichnet, nämlich etwas ist jetzt nicht mehr für profane Zwecke zu gebrauchen, sondern darf nur im Tempel oder im Kult verwendet werden. Es bezieht sich natürlich auch auf Gott in erster Linie sogar, dass Gott heilig ist. Und auch hier haben wir diese Grundidee, er ist abgesondert, er ist nicht gleich wie uns. Da ist etwas, was ihn anders macht. Und es ist dieses Konzept, das dann auch im Neuen Testament zum Tragen kommt, wenn Paulus sagt, ihr seid die Heiligen oder Jesus sagt, ihr sollt heilig sein, dann bedeutet das in erster Linie eben nicht, wir müssen mit frommer Miene durch die Welt gehen oder immer ernst sein, sondern wir sind für Gott da. Wir wurden ihm geweiht, indem wir Christus als Herrn anerkannt haben. Und jetzt gehören wir ganz ihm. Und wir können, wenn es zum Beispiel heißt, unser Körper soll heilig sein, das heißt, es kann nicht mehr für profane Zwecke gebraucht werden, sondern wir müssen dann überlegen, was will Gott. Das ist eigentlich die Grundidee im Neuen Testament.
Und wenn Paulus dazu anspornt, heiliger zu werden und sich zu heiligen, also was man Heiligung nennen würde. Wie funktioniert das? Wenn du sagst, einerseits, wer Christus erkannt hat, wer ihm folgt, der ist heilig, der ist ihm abgesondert. Aber wie geht jetzt das noch mehr zu machen?
Genau, das ist zunächst einmal ein Tatbestand. Dieser Mensch ist jetzt abgesondert für Gott, für Christus und für seine Zwecke. Aber das muss man natürlich füllen. Und das tun die neutestamentlichen Schriften. Ich glaube, wozu Paulus dann vor allem anspornt, wenn er davon spricht, ist, Leute, überlegt jetzt, was es bedeutet, dass ihr Christus gehört, was Gott will, was seine Gedanken sind, sein Wille für euch. Das soll unser Handeln bestimmen. Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig ein Regelwerk aufgestellt wird im Neuen Testament. Es ist nicht so, dass er sagt, in der Regel jetzt, ihr könnt dies oder jenes tun und das nicht, natürlich ab und zu schon. Und der Fokus liegt ganz woanders, nämlich sinnt nach über das, was in der Bibel steht, über Gott, über Jesus und richtet euer Leben darauf aus. Also da sind wir oft recht frei. Nicht immer, aber wir haben eine Freiheit, dann Heiligung zu füllen mit Nachfolge, wie wir das sehen bei Jesus vor allem, was es bedeutet, ihm nachzufolgen.
Okay, wenn du jetzt die Freiheit ansprichst, heißt das, die Heiligung kann für den einen so und für den anderen so aussehen?
In manchen Fragen vielleicht, ja. Also es betrifft sicherlich nicht die Art von Musik, die ich mag oder welche Art von Gottesdienst oder so. Das sind Fragen, wo meiner Meinung nach da viel Freiheit herrscht. Aber es gibt bestimmte Bereiche unseres Lebens, die immer wieder angesprochen werden, wo klar ist, nein, ich kann nicht frei entscheiden, im Bereich der Sexualität zum Beispiel. In fast jedem Brief im Neuen Testament wird das angesprochen. Und die Idee ist da, ihr seid jetzt anders und ihr könnt nicht einfach so machen, wie ihr es für gut hält. Ihr müsst euch an dem halten, was Gott sich vorgestellt hat, denn jetzt seid ihr für Gottes Zwecke abgesondert oder auch im Umgang mit unserer Zeit oder mit unserem Geld. Da sind keine fixe Regeln, aber doch die Idee, jetzt gehört er Gott und ihr müsst überlegen, wie ihr eure Ressourcen verwendet. Das ist nicht etwas, worüber ihr nur jetzt für euch verfügt, sondern Gott hat da Vorstellungen und jetzt gehört er ihm.
Okay, ich habe so eine etwaige Vorstellung, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man im Alltag mit so vielen Themen konfrontiert ist.
Ja, das stimmt. Und da gibt es schon dann natürlich auch gewisse abgeleitete Gebote, lügt einander nicht mehr an oder so. Das geht nicht, gerade weil ich Gott gehöre. Oder eben, wir haben den Bereich, alles was mit meinem Körper zu tun hat im Neuen Testament. Jetzt gehört mir nicht mein Körper, sondern Gott. Und ich schaue in seinem Wort nach, was das für Auswirkungen hat und versuche danach zu leben.
Dann habe ich noch eine ganz konkrete Nachfrage. Und zwar steht im 1. Korintherbrief Kapitel 7, dass die Kinder geheiligt sind durch einen gläubigen Elternteil. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, das muss man zunächst einmal im Kontext verstehen. Es geht in 1. Korinther 7 darum, was ist jetzt, wenn ein nichtgläubiger Partner mit einem gläubigen oder gläubig gewordenen Partner zusammen ist, ja? Im griechischen Denken war dieses enge Zusammenleben oder erst recht die sexuelle Beziehung etwas, was verunreinigt. Und erst recht, wenn es mit einem Nichtgläubigen passieren sollte. Ich glaube, so haben sie gedacht. Und gedacht, oh, jetzt, wo ich gläubig geworden bin, kann ich zusammenleben mit ihm noch? Oder muss ich ausziehen? Muss ich mich trennen von ihm? Paulus hat im Vorfeld dieser Aussage gesagt, ihr bleibt zusammen. Also es ist nicht so, dass du verunreinigt wirst dadurch, dass du mit einem nichtgläubigen Partner zusammenlebst. Es ist schön eigentlich zu sehen, wie zum Beispiel bei Jesus, wie er mit Leprakranken umgeht und er berührt sie, was im Alten Testament heißen würde, er ist unrein geworden. Eigentlich geht es in die andere Richtung jetzt. Die Reinheit überträgt sich auf den Leprakranken und er wird gesund. Und ich glaube, das ist auch gemeint hier, dass die Reinheit des Christen überträgt sich auf die Nächsten. Die werden nicht verunreinigt dadurch, dass sie eng zusammenleben mit Nichtgläubigen, sondern die Wirkung geht in die andere Richtung. Das heißt hier im konkreten Fall nicht, dass die Kinder gerettet werden, sondern dass nichtgläubige Familienmitglieder auf mich keine negativen Wirkungen haben, sondern im Gegenteil, meine Heiligung, unter Anführungszeichen, wirkt sich positiv auf sie aus.
Ich merke, das heißt, wir müssen genau hinschauen in der Bibel, wenn es im Kontext von Heiligung die Rede ist, was da konkret mit gemeint ist, ob es um den, wie du sagst, den Tatbestand, das Geheiligtsein, das Abgesondertsein in Christus bezeichnet oder die Reinheit und den Lebenswandel.
Ja, genau. Wiederum, hier ist die Grundidee, ihr seid heilig in Christus. Manchmal wird das sogar gesagt. Das heißt, ihr seid jetzt abgesondert für Christus und daraus folgt, jetzt müsst ihr entsprechend leben. Das heißt, auch anders leben als vorher. Ja. Das ist schon wichtig, zu wissen, worum es geht dort. Und das ist je nach Kontext ein bisschen anders.
Vielen Dank dir. Also für mich ist einiges klarer, aber ich merke auch, dass da trotzdem die Herausforderung drinsteckt, genau hinzuschauen.
Ja, das stimmt.
Also danke sehr und ja, wir hoffen, wir konnten euch das Thema näher bringen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt sie uns an ztuh@idea.de, an zwischen Tür und Himmel. Alle anderen Angebote von IDEA findest du natürlich online auf Facebook und Instagram und Telegram und idea.de. Mein Name ist Steffen Rill und ich wünsche einen gesegneten Tag.